Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir natürlich wieder Kuba. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Moin Nico, wie geht's dir?
Ja, ich war ja letzte Woche nicht dabei, war unterwegs. Insofern freue ich mich wieder hier zu sein. Und um es gleich schnell zu machen, du hast ja einen Gast mitgebracht, auf den ich mich sehr freue, denn wir haben uns auch schon ein bisschen länger nicht gesehen. Aber ich glaube, es wird eine schöne Runde heute. Jalil ist bei uns. Moin.
Yes, sir. Ja, Mann. Freut mich auf jeden Fall dabei zu sein.
Wie geht's dir denn eigentlich?
Alles gut soweit, alles super, ja. Viel im Stress gerade, viel zu tun wegen dem Album und allem drum und dran. Aber sonst ist Gott sei Dank alle gesund. Das ist das Wichtigste, glaube ich, heutzutage.
Ja, das mit dem Stress, das ist im Zweifel ja ein positiver Stress, ne? Oder wie fühlst du dich gerade so insgesamt in deiner Karriere und in deinem Status quo?
Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich meine, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre leider so ein bisschen viel privaten Stress gehabt, der mich so ein bisschen abgehalten hat, davon Musik zu machen, sei es gesundheitlich, sei es ein paar andere Sachen, die passiert sind, dann auch musikalisch, dass ich so ein paar Leute hatte, beziehungsweise richtige Produzenten für mich finden musste, mit denen ich jetzt so einen guten Pfad finden konnte fürs Album. Und jetzt bin ich happy. Ich habe ein gutes Team um mich herum, ich habe gute Leute um mich herum, ich habe viel Spaß wieder am Musik machen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich jetzt gerade so am Neustart, am Neuanfang bin. So für mich so. Es ist so ein cooler Neustart gerade.
Das klingt gut und ehrlicherweise, es ist nicht von ungefähr, haben wir natürlich auch die Sendung ein kleines bisschen damit drauf abgestimmt. Es ist ein ganz normaler Stammtisch, das heißt, wir werden über News reden, du wirst hoffentlich überall deine Meinung zu sagen. Yes. Wir haben nachher noch ein paar Hausaufgaben, du musst uns nachher welche geben, das ist dein Job, aber wir haben auch eine These, auf die wir nachher noch kommen, wo du bestimmt auch noch eine Menge zu sagen kannst aus eigener Sicht. Vorher müssen wir noch ein bisschen Feedback von der letzten Woche einsammeln. Kuba, was war los?
Ja, weißt du überhaupt, was die These letzte Woche war?
Hast du's noch im Kopf? Ich habe ja auch das gleiche Dokument, wo es steht.
Ja. Ja, das weiß das Publikum natürlich nicht. Nee, also die letzte These war, Deutschrap wird auch nach 30 Jahren noch nicht ernst genommen. Fand ich ein gutes Thema. Ich weiß nicht, hast du den Stammtisch mittlerweile mal angehört?
Ja, ich habe angefangen und bin dann aber leider durch Calls abgebrochen worden. Aber ich habe ja, wir haben ja einen Gast, der ja dann auch mal was dazu sagen kann. Hast du auch das Gefühl, Jalil, dass Deutschrap auch nach 30 Jahren immer noch nicht ernst genommen wird? Oder glaubst du, das wird wenigstens langsam besser?
Medial gesehen auf jeden Fall. Also in den großen Medien, sage ich mal, da wird immer noch so von oben herab so ein bisschen auf die Rapper runtergelächelt. Ich finde in den Großkonzernen definitiv auch. Ich finde, es findet noch viel zu wenig in Großkonzernen statt, dass man als Rapper irgendwie sich immer so ein bisschen beweisen muss oder irgendwie zeigen muss, dass man auch eine Person ist, die zum Beispiel mit Popstars oder so auf einem Level agiert teilweise. Ja, also auch wenn Popstars vielleicht internationaler größer sind. Aber trotzdem hat man so deutschlandweit, sage ich mal, die gleiche Aufmerksamkeit, den gleichen Stress etc. Und ich finde, dass das ist so nach 30 Jahren, habe ich immer noch das Gefühl, dass da immer noch so ein bisschen gelächelt wird und so ein bisschen gesagt wird, ja, okay, die Rapper oder ja, okay. Aber ich meine, ich habe auch eine lange Zeit mitgekriegt, ich weiß auch, wie es früher war, dass da auf jeden Fall viel schlimmer war, wenn du gesagt hast, dass man Rapper ist und die Leute dich einfach nur belächelt haben oder so.
Also yo.
Ja, die haben gleich gedacht, du kommst dann mit so 5XL Baggy Pants und so an, das war schon eine ganz andere Welt. Aber ja, wie gesagt, also der Unterschied, man merkt trotzdem immer noch einen Unterschied. Also ich sag mal, es wird von der Öffentlichkeit immer noch so ein bisschen schief angeguckt, wenn du Rapper bist. Die Leute wollen das irgendwie nicht so wahrhaben und als Rapper bist du immer noch so negativ behaftet außerhalb der Rap-Szene, sag ich mal.
Ja, ich muss auch sagen, die These war auch ein bisschen spitz formuliert. Ich glaube, man hätte sie auch ein bisschen besser oder realitätsnah formulieren können. In Deutschland wird nach 30 Jahren immer noch nicht ernst genug genommen für die Größe und für die Größe, die er mittlerweile hat, aber auf jeden Fall. Feedback gab es reichlich zur These.
Das stimmt doch, weil Deutschrap ist Pop. Deutschrap ist das neue Pop.
Ja,
also das muss man halt leider sagen. Und da werden wir, vielleicht die Major-Konzerne sind jetzt da angekommen, dass die Deals geben, wie wenn wir Popkünstler sind und so weiter und so fort. Aber wenn du einfach mal, wie gesagt, so medial guckst, auch Film oder ähnliches, sei es Autokonzerne, sei es, weiß ich nicht, große Anbieter einfach, ja, also ich sag, die Marken oder die Klamottenmarken kommen jetzt langsam so auf den Geschmack, dass sie sich Rapper ranholen. Mhm. Aber ich meine, es hat ewig lang gedauert, bis du gemerkt hast, okay, die Leute geben uns jetzt den Respekt oder die Anerkennung. Und ich finde, da ist es immer noch nicht zu 100% angekommen. Wenn du mal guckst, Mercedes arbeitet in Amerika mit einem A$AP Rocky oder so. Und da gibt es viele Firmen, die so eine Schritte machen und sagen, hey, wir machen das. Und in Deutschland ist das so, ah nee, die sagen das und das in Texten, wir können mit denen nichts zu tun haben und so. Und ich meine, so ein A$AP Rocky hat auch Songs, die heißen LSD oder sonst was, ja. Und da geht es auch reichlich um Drogen und Mercedes kann das differenzieren. Und in Deutschland hast du immer noch die Leute, die das so verpönen und sagen, nee, ein Rapper passt nicht zu unser Image oder sonstiges. Das ist halt schade so. Ich meine, wir sind diejenigen, die die Autos teilweise auch fahren und das machen.
Ja, voll. Tatsächlich weißt du, haben wir über das Thema ja auch vor ein paar Wochen im Stammtisch geredet. Da war die These Deutsch bis auf Ami-Level, haben wir auch genau solche Punkte besprochen, wie so, dass Mercedes Deals Amerika halt easy peasy mittlerweile zu machen sind, aber hier in Deutschland sind wir noch relativ weit von entfernt.
Ja, voll.
Ich würde jetzt einmal ein bisschen Feedback einsammeln. So, der Grundtenor war so ein bisschen, dass es wohl daran auch an den Protagonisten liegt, warum Deutschland immer noch nicht ernst genommen wird. Endless 95 hat nämlich geschrieben, naja, weil sich der präsente Rap nicht sonderlich ernstzunehmender zeigt. Früher hat Max Mustermann nur Yo-Yo gesehen, inklusive des steifen Fingerverrenkungsmoves. Heute genau sieht Max der. Eben nur noch Lelele oder Skr. In beiden Fällen denkt er sich...
Ich kann auch nicht.
Ja, das kann ein bisschen spontan, muss ich sagen.
Ja.
In beiden Fällen denkt er sich, haha, was für Vögel. Ja, leider hat Max halt damals wie heute keinen Zugang zu Rap mit vernünftigen Inhalten. Dazu kommt, dass viele Rapper damals wie heute eine Parodie ihrer selbst sind. Und zu guter Letzt die Frage, kann Rap von außen ernst genommen werden, wenn die wahrgenommenen Künstler Rap selbst nicht wirklich ernst nehmen?
Macht ein großes Fass dabei auf und ich glaube, da steckt auch, und das muss man in den Kommentaren auch insgesamt so ein bisschen betrachten, auch so ein Gefühl davon, was ist eigentlich Hip-Hop und was ist Rap und was machen denn die Künstler da heute aus meinem Rap? Da gibt es ja auch, je nach Altersstruktur, genug, wie soll man sagen, auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Jadi, du bist ja selber jetzt schon auch ein paar Tage länger dabei, ja. Und ich glaube, man kann auch bei dir mit Fug und Recht behaupten, dass du deine Dues gepaid hast und weißt, wo es herkommt. Trotzdem gehörst du auch zu den Künstlern, die schon auch ein Gefühl für progressiven Sound haben. Verstehst du das generell, so dieses, was hier auch der Kollege Endless 95 gesagt hat, der damit ja auch ehrlicher sagt, schon vom Namen sagt, dass er in den 90ern noch bleibt, dass es auch heute noch so ein bisschen wie Parodie manchmal wirkt?
Ich finde das voll Quatsch, weil Rap ist mittlerweile so breit gefächert und wir haben irgendwie nur in Deutschland das Problem, dass die Leute, wenn sie Rap hören, immer nur auf Lelele gehen oder Autotune oder sonstiges. Also weißt du, es fängt bei mir schon dabei an, wenn ich manchmal so Songs habe, wo Autotune ist, dann verteufeln die Leute Autotune auf den Tod und scheren das über einen Kamm und sagen, mein Autotune ist das gleiche Autotune, was KMN benutzt, was Kapital benutzt, was der benutzt, was völliger Quatsch ist, so, weil jeder das komplett anders einsetzt und jeder andere Musik macht. Aber die Leute hören nur Autotune und scheren das über einen Kamm, weil sie sich gar nicht damit auseinandersetzen. Und dasselbe sehe ich dann bei so einem Kommentar von Endless 95, der dann sowas schreibt, weil Rap ist mittlerweile so breit gefächert und du hast so einen King Orgasmus One, der auf die 1 geht, dann hast du ein Desaster, der auf die 5 geht, dann hast du, weißt du, was ich meine, dann hast du einen OG Kimo, der erfolgreich ist, so, du hast Leute wie mich, die auch harten Rap machen, dann hast du halt aber auch Leute wie Capital Bra, die dann so Musik machen, die mehr sommerlich ist, die dann aber auch teilweise harte Songs zwischendurch machen und ich finde, Rap ist mittlerweile so breit gefächert, dass du das gar nicht auf ein Dings werfen kannst, so, und ich finde das halt schade, dass so Leute mit solchen Kommentaren und so einem Mindset, das immer so, die halten Rap klein, so, für mich persönlich, das sind die Leute, die für mich Rap klein halten und die das nach außen hin so verkaufen, weil die nur eine Schiene vom Rap sehen und sagen, naja, das ist kommerziell erfolgreicher, deswegen ist das das Einzige, was im Rap existiert. Aber es gibt so viele krasse Künstler, die vielleicht noch nicht so erfolgreich sind wie andere mit sogenannten Anführungsstrichen Lelele-Musik, aber die werden auch nicht gepusht, weil die Leute das dann nicht in die Öffentlichkeit bringen oder das auch nicht verbreiten. So. Weißt du, was ich meine? Du kannst nicht da sitzen und darüber meckern, dass die Musik sich mehr verbreitet, weil dann eine Zuhörerschaft ist, die das viel mehr teilt, aber die anderen Künstler, wie jetzt zum Beispiel ein OG Kimo oder so, nicht diese breite Fläche kriegen, weil die Leute nicht so gewillt sind, das so krass zu teilen oder das so krass zu verbreiten und das auch so krass publik hochzubringen. Und weißt du, was ich meine? Das ist halt das Problem so und ich finde, das ist halt super, super schade. Und das ist mein Problem.
Dich, ja, frustet dich das als Künstler auch selber, wenn es um Placements geht und du also in Streaminglisten plus vielleicht auch generell dein Gesamtpaket, das du als Künstler machen musst, du dann vielleicht auch manchmal industrieseitig, vielleicht auch für so mit gewissen Schritten vielleicht gezwungen bist, obwohl du vielleicht andere gehen möchtest. Weißt du, was ich meine? Also, dass die Mechanismen heute starrer sind?
Nee, weil guck mal, alle meine letzten Singles sind relativ gut platziert worden. So, Moves war gut in der Playlist. Ich habe mit dem Song Champion mit Hannibal, was ein harter Drill-Song ist, was kein bisschen aufgefunden ist, ein Cover gekriegt. Ich habe mit dem Bone-Song ein Cover gekriegt bei Apple Music. Verstehst du, was ich meine? So, das ist so, überall, das wird ja angenommen, wenn die Musik gut ist und wenn man sich ranhält und wenn man einfach pusht und Gas gibt und einen Plan hat, dann kommt das schon von alleine so, weißt du, man muss halt einfach am Ball bleiben und einfach machen. Und ich meine so, ich bin ehrlich, ich bin auch noch nicht bei meinen Wunschzahlen, aber ich entwickle mich dahin und ich bin auf gutem Weg und ich bin happy. Die Musik wird positiv angenommen, es gibt keinen Song, den ich released habe, der schlechtes Feedback gekriegt hat und man muss da halt einfach am Ball bleiben. Aber wie ich es gerade sage, so, wenn die Leute sehen, dass Künstler wie ich kommen und halt so ein bisschen gegen den Strom schwimmen und harte Musik machen, wie sie sich die ja wünschen, dann müssen sie die Künstler auch supporten. Sie können ja nicht da sitzen und sagen, ja, nee, aber den, das feiere ich jetzt nicht so, oder weiß ich nicht, oder keine Ahnung. Weißt du, weil dann, was wollt ihr dann? Also wollt ihr, dass die Rapper rappen? Weil ich bin ein Rapper, der rappt so. Und wenn ihr die Leute dann nicht supportet, dann kann man am Ende auch nicht da sitzen und meckern, dass es keinen Rap gibt, so, weil am Ende des Tages die Leute dann auf irgendwas festgefahren sind.
Ja, es ist schon interessant, Kuba. Ich glaube, wenn man dann die weiteren Kommentare so durchgeht, die wir so bekommen haben, die wir auch so ein bisschen herausgezogen haben, dann ist der Tenor schon so eine Grunddiskussion darüber, was denn jetzt noch mit Hip-Hop nach dem eigenen Maßstäben zu tun hat. Und der Kampf relativ schnell, also entweder es ist Lelele oder es hat nichts mit meinem Hip-Hop zu tun oder es muss wieder zurück zu den wahren Wurzeln und den Elementen. Und diese Graustufen dazwischen, ich glaube, das hast du ja aber auch schon ganz richtig betont, Janil. Das ist etwas, worauf man auf jeden Fall darauf achten muss, dass man selbst als Künstler sich auch einfach weiterentwickelt und trotzdem nicht versucht, irgendeinem Zug aufzuspringen.
Ja, die Musik entwickelt sich weiter, der Sound entwickelt sich weiter. Und das heißt auch, dass wir Künstler uns auch zwangsläufig weiterentwickeln müssen und einfach mit dem Sound mitgehen müssen, weil wir sonst verloren gehen. So. Weißt du, was ich meine? Und dann ist es nur noch eine Bubble. Und das ist natürlich, die Kritiker sind am Ende die lautesten, die im Internet sich immer kundtun müssen und sich breittreten müssen und negativ schreiben müssen. Und das ist aber im wahrsten Sinne des Wortes leider nur eine kleine Bubble von Rap, die da existiert. Und die große Bubble ist nun mal die Bubble, die moderne Musik haben will, die Musik haben will, die zeitgemäß ist, die in Amerika auch einen Travis Scott oder Drake oder Migos oder sonst wen hören und die das natürlich dann auch so ein bisschen von Deutschrapper warten. Und wenn du als Deutschrapper dann nicht mit der Zeit gehst, so, dann gehst du mit der Zeit. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt leider so.
Ja, aber ich glaube, ein bisschen der Grundtenor bei den Kommentaren ist, glaube ich, aber auch, dass es einfach, also dass so in diesen ganzen großen Playlists halt auch einfach immer die gleichen Leute da sind, so, und da einfach wenig Platz für Leute ist, die trotzdem zeitgemäßen Sound machen, aber halt nicht die großen Zahlen haben. Und ich glaube, daher verstehe ich den Frust schon ein bisschen.
Vor allem, das ist auch als Künstler frustrierend. Das ist auch als Künstler super frustrierend, wenn du, weißt du, ich habe es ja jetzt auch ein bisschen hinter mir, wenn du jahrelang Musik machst und das Gefühl hast, du kriegst nicht die Aufmerksamkeit, nicht die Anerkennung, du kriegst nicht den Support und so weiter und so fort. Aber wie ich es halt gerade gesagt habe, man muss halt am Ball bleiben, man muss die richtigen Leute im Team haben, man muss pushen, man muss Gas geben, man muss einfach kämpfen, machen, so, weißt du, und einfach hoffen, dass man da irgendwie die Anerkennung kriegt, dass man auch Support von anderen Künstlern kriegt, was auch super wichtig ist. Weißt du, dass man so Leute hat, mit denen man so ein bisschen so in Anführungsstrichen Hand in Hand geht, so von mehreren Camps, mit denen man cool ist, weißt du, dass man sich da auch so mit den Leuten alliieren kann und sagen kann, ey, die supporten mich, ich supporte die. So, ich merke es ja bei mir, so bei mir gibt es eine Handvoll Künstler, die mich supporten und eine Handvoll Künstler, die mich nur supporten, wenn sie mich persönlich sehen. So, weißt du, was ich meine? Und es ist so, es macht es immer schwer.
Aber es ist ganz interessant, denn damit haben wir eigentlich eine Steilvorlage von allem, was du jetzt bisher gesagt hast, da können wir ein großes Paket rausschnüren, zur dieswöchigen These der Woche, die wir jetzt mal angehen.
Ich stell mal eine These auf.
Meine These ist,
jeder Verse eine These, als wäre ich Martin Luther.
Meine These, Rap ist gut für Seele und Körper.
Kuba, versuch mal kurz zusammenzufassen, was so die Idee der Redaktion war für die These dieser Woche, bevor wir sie vielleicht gleich raushauen, weil mit der können wir dich dann mal, Jalil, auch konfrontieren.
Naja, wir haben halt auf jeden Fall überlegt, uns eine These zu suchen, die auch so ein bisschen zu Jalil passt. So.
Ja.
Und ich weiß nicht, also wir haben uns jetzt diese Woche so ein bisschen was etwas Zeitloseres genommen, haben uns einfach so ein paar Rapper angeguckt, die teilweise echt schon seit Ewigkeiten dabei sind. Ich meine, du bist ja auch schon annähernd seit fast 20 Jahren im Geschäft dabei oder zumindest in der Szene. Und wir haben uns halt einfach mal die Frage gestellt, dadurch, dass Rap auch in den letzten Jahren so groß geworden ist, haben es auch einige Künstler dann geschafft, ihren großen Durchbruch zu feiern, beispielsweise Summer Jam. Und dafür haben wir uns die These aufgestellt, für den Durchbruch ist es nie zu spät.
Guck mal, es ist das Gefühl gleich. Wir haben auf jeden Fall noch Futter und können ein bisschen drüber reden. Ja. Aber die Frage ist dumm, wenn ich sie jetzt stelle, weil das eben, ja, aber stimmt die These? Ja, ne?
Blödsinnig, ne?
Hundertprozentig. Also ich glaube, man ist immer nur, und das sagt dir auch ein Summer oder das sagt dir, egal wer, ein Bones oder sonstiges, du bist einfach nur ein Hit davon entfernt, erfolgreich zu werden, weißt du? Und ja. Ich meine, das ist bei jedem Künstler. Und bei manchen ist es, kommt der Hit schneller, bei manchen kommt der Hit später. Manche haben den Hit am Anfang und kacken dann mit den Jahren ab. Manche kämpfen jahrelang und haben dann einen Hit und kriegen dann die Lorbeeren. Ich glaube, es ist einfach nur die Kontinuität als Künstler. Wie lange du am Ball bleibst, was du machst und tust. Ich meine, ich selber als Künstler bin jetzt auch schon lange in der Szene unterwegs, aber bei mir zum Beispiel hat jahrelang noch die Kontinuität gefehlt. Also dass ich wirklich gesagt habe, ich bleibe am Ball und ich mache regelmäßig Musik. So, das hatte ich ja bis vor Das Leben hat kein Ersystem nicht wirklich gemacht. So, ich habe davor immer da mal ein Album gemacht, dann da mal ein Projekt, dann mal ein, zwei Jahre oder drei Jahre nichts, dann mal ein Song, dann mal das, dann mal das. Und die Kontinuität hat einfach im Groben und Ganzen gefehlt. Und ich glaube, wenn du als Künstler einfach am Ball bleibst. Und ich meine, King Orgasmus habe ich gerade genannt, das ist das beste Beispiel so. Der hat nach 20 Jahren sein erstes Nummer-1-Album, weißt du? Und ich meine, das spricht doch schon für die These so. Und das ist ein Künstler so, der, ich glaube, der hat vor ein, zwei Wochen, als es passiert ist, oder drei Wochen, da hat jeder geguckt und gesagt so, was? So,
genau das. Ich habe das nicht mal richtig mitgekriegt, dass ein Album gekommen ist, auf einmal sich die Charts und denke mir, was ist denn da los? So, das ist wirklich unglaublich. Und es zeigt dann auch in zwei Facetten, wie krass, was du selber gesagt hast, auch, und was wir auch immer hier bestätigen, wie vielseitig die ganze Sache mittlerweile geworden ist. Voll. Und dass es für jeden seinen Markt gibt. Auch ein Herzog auf 2 darf man ja nicht unterschätzen, weil das ja auch sehr nischig ist. Und da steckt auch eine klare, harte Fanbase dahinter. Du weißt selber,
100%.
Cleverer Move, gute Woche, aber schlau gespielt und kontinuierlich. Ja.
Aber man muss halt sagen, weißt du, auch wenn es schlau gespielt ist, ein guter Move, so, man muss ja trotzdem verkaufen, man muss ja trotzdem die Fanbase haben, die CDs, die Boxen, was auch immer kauft. Und das darf man nicht unterschätzen. Und das Krasse ist zum Beispiel, ich war da mit Leuten an dem Tag, wo ich die News gekriegt habe, dass Orgi auf 1 gegangen ist, und wir waren gerade in so einem Gespräch. Und dann zückt der eine sein Handy und sagt so, ey, sag mal, kennt ihr den Rapper King Orgasmus One? Ich dachte so, krass, weißt du, was ich meine? So, das sind so Leute, bei denen existiert er gar nicht im Kosmos. Also Orgi ist so für die Deutschrap-Bubble, die wirklich so krass sich auskennt und so auch so krass hinterher ist und so. Wir kennen den alle, aber für die Leute, die gar nicht so krass in der Bubble drin sind, ist das so voll der fremde Rapper, und das ist jemand, der seit 20 Jahren am Start ist, und das ist das, was ich meine. So. Also selbst ein Orgi ist nach 20 Jahren für viele Leute immer noch ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Und deswegen sage ich einfach mal, man muss, weißt du, einfach am Ball bleiben und machen. Und ich glaube, es gibt für das, was ihr gesagt habt, so gibt es kein, also es gibt kein Zeitfenster. So, es kann einfach irgendwann passieren.
Aber würdest du Ja, mach du mal erstmal
kurz. Aber würdest du sagen, Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg, oder braucht man zu all dieser Kontinuität trotzdem nochmal diesen einen Hit? Weil du hast eben gerade auch öfter mal.
Beides ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube, aus Kontinuität steht auch der Hit. Also ich glaube, wenn du regelmäßig Musik machst, wenn du viel machst, wenn du gute Sachen machst, wenn du am Ball bleibst, dann wird auch irgendwann ein Gefühl für die Musik kommen, für das, was du machen willst, für dich als Künstler, so, weil das ist ein Fehler, den viele Künstler halt sehr, sehr oft machen, und ich auch bei vielen Newcomern sehe. Also die machen sehr oft Copy-Paste und erwarten dann, dass sie damit durch die Decke gehen, oder dass sie halt zum Beispiel durch kleine Dinge, die sie sagen oder machen und tun, oder am Anfang ihrer Karriere, ohne überhaupt ihren roten Faden gefunden zu haben, schon den großen Erfolg haben. Und als Künstler musst du dich erstmal selber finden und entwickeln und erstmal auf so ein Level kommen, dass du so ein Gefühl für Musik hast, dass du zeitlose Musik machen kannst und dass du krasse Songs machen kannst. Und ich glaube, der Hit ist immer das, was zeitlos ist. Und das entsteht halt durch die Kontinuität. So, ich glaube nicht, dass man 5-mal ins Studio geht und 5-mal so zeitlose Hits machen kann. So, das ist Quatsch.
Du hast Bones hier zum Beispiel angesprochen. Der ist ein super Beispiel dafür. Im Prinzip die komplette 187-Bande, wie man kontinuierlich seinen Weg findet. Und auf einmal gibt es so, bei denen sind es vielleicht so 2-3 Peaks, die dafür gesorgt haben, dass sie immer so nicht eine Stufe, sondern mal 10 oder 20 genommen haben, plus Palmas Plastik, was sie dann halt einfach mal auf die Spitze vom Burj Khalifa geschossen haben. Aber Kuba, du hast, glaube ich, auch noch ein paar andere Beispiele, die zeigen, wie Kontinuität und dann auch der eine Move dafür sorgt, dass man dann vielleicht auf einmal dann da ankommt, wo man hin will.
Voll, also Summer Jam hatte ich ja eben vorhin schon erwähnt, ich glaube, das würde ich jetzt nicht weiter groß ausführen, aber ich meine, der ist ja, glaube ich, das Beispiel für jahrelang am Ball, und dann hatte er mal ein Hit.
100%.
Tamam hat, glaube ich, letzte Woche auch die 250 Millionen Klicks geknackt. Also auch crazy.
Kurz gesagt, einfach nur ein Künstler, der mir dann das erste Mal gezeigt hat, dass wenn du lange dabei bist und du eigentlich für einen ganz anderen Sound stehst, trotzdem irgendwann 10, 15 Jahre später mit dem komplett neuen Sound den voll authentisch verkörpern kannst. Also ich bin da voll dabei.
Und das auch mit der Zeit gegangen ist, das, was ich schon gesagt habe.
Ja, so, gut,
ist einfach ein Künstler, der mit der Zeit gegangen ist und seinen Erfolg gekriegt hat, weil er mit der Zeit gegangen ist.
Ja, und ich finde, bei ihm hat es sich auch alles immer sehr organisch angefühlt. Ich meine, mittlerweile genießt er über drei Millionen monatliche Hörer bei Spotify. Also der kann sich auf jeden Fall wahrlich nicht beschweren. Der hat aus der Perspektive alles richtig gemacht.
Da ist genug Essen im Kühlschrank auf jeden Fall.
Ja, über Orgi hatten wir gerade auch schon gesprochen, Untergrundlegende. So, nach 20 Jahren machte die erste Eins, so unabhängig davon, ob es jetzt eine schwache Woche war oder nicht. So, er hat sich trotzdem die Eins geholt. Ein Paradebeispiel ist eigentlich auch UFO. Ich meine, früher mit Zeit Hoodridge Sachen gemacht, auch am Anfang ja sehr oldschool-lastige Musik gemacht, damit gar keinen Anklang gefunden. Dann war er ein bisschen weg. Nico, du willst einsteigen?
Ich erinnere mich an einen Satz. Wir haben uns mal auf irgendeinem Festival getroffen. Vor seinem großen Erfolg und Durchbruch meinte er zu mir, ja, Nico, und irgendwie, ich habe Bock, mal den Sound zu machen, den ich auch wirklich, wirklich, wirklich höre. Den kennt ja noch keiner, aber ich habe Bock, den zu machen. Geil. Und meine so, ich ziehe das jetzt mal voll durch. Und ich dachte so, ja, geil, leg mal los, zack. Rakete geschossen.
Ich würde sagen, hat auch funktioniert wie bei keiner anderen. Also ich finde, so die Ami-Trap-Schiene so hat niemand so gut gemacht wie UFO bisher.
Und am Ende, das musst du mal sagen, für uns so aus der Entfernung, wenn du es dann schaffst, natürlich werden irgendwo auch Moves drin sein, aber trotzdem, wenn du es dann schaffst, irgendwie das Gefühl sogar zu verkörpern, auf Augenhöhe mit Amis dann auch Musik zu machen, ist ja der größte Ritterschlag, den du eigentlich kriegen kannst für deinen eigenen Sound.
Hundertprozentig, und das ist ja das, was ich meine, so wenn du es dann auch machen kannst und wenn du es so umsetzen kannst, und ich meine, die Jungs haben es hingekriegt bei UFO und der hat die Ritterschläge jetzt von amerikanischen Künstlern gekriegt, so das ist ja das, was jeder irgendwie so ein bisschen als Ziel hat, ob jemand jetzt von Future den Ritterschlag haben will oder von Jay-Z oder sonst wen, so, weißt du, ich meine, jeder sucht irgendwo die Anerkennung, weil die Amis ja immer noch die Vorbilder sind, die uns alle inspiriert haben.
Wer ist bei dir eigentlich Jay-Z? Dann würde ich nämlich zum Videodreh kommen.
Ja, Jay-Z-Ritterschlag ist schon nicht ohne. Also ja, ich glaube, bei mir wäre es aber eher Dr. Dre.
Okay, ich glaube, wenn ich, Real Talk, wenn ich es schaffe, Jay-Z zu interviewen, ich das nochmal, dann höre ich auf, dann mache ich danach kein Interview mehr. Weil dann
würde ich auch safe.
Ich meine, wird nicht passieren, weil da gibt keine, aber und vor allem nicht so ein Kackvogel aus Deutschland. Aber das ist insgesamt ganz interessant, diese ganze Diskussion darum, denn du hast jetzt schon Beispiele genannt. Ich finde zum Beispiel auch so jemand wie Trettmann, der einfach gefühlt 15 Jahre unter Ferner lief und auf einmal knallt es durch die Decke, weil er ein Soundmatch hat, das funktioniert. Ja. Aber es gibt auch so, ich erinnere mich an Sido 2010 Song und wo er sagt, Haft und Nate sind Newcomer Number One. Der eine gilt als Ikone und Nate einfach hat es aus welchen Gründen auch immer. Und das sind ja nicht nur die du musikalisch von außen siehst, sondern natürlich auch interne Dämonen, nenne ich es mal, ist nie geschafft, so diesem Status gerecht zu werden. Und wahrscheinlich läuft ihm die Zeit auch weg. 8-4, auch ein Kandidat, der zum falschen Zeitpunkt in Anführungsstrichen aus dem 187-Zug ausgestiegen ist und auch immer so ein bisschen dem hinterherläuft. Mosch sind so Namen. Du kennst ja sicherlich auch genug Protagonisten links und rechts, von denen du weißt, dass sie irgendwie vielleicht mal, also dass sie noch nicht da sind, wo sie sein müssen. Sind es da die falschen Entscheidungen? Jetzt pauschal gesagt, muss jetzt nicht hier einen persönlich auseinandernehmen, aber dein Blick darauf.
Ja, es können manchmal falsche Entscheidungen sein, Timing, Glück, weißt du, ich glaube, da hängt so viele Faktoren zusammen, von Business bis hin zu dem Timing und dem Glück, was du in dem Moment hast, bis hin zu den Songs, die du machst, ob sie die Masse ansprechen oder nicht. Ich glaube, das ist immer so ein Faktor, das ist super schwer einzuschätzen. Das ist so, weißt du, es sind so Dinge, die kann man manchmal nicht berechnen. Du haust einen Song raus und denkst, boah, der wird nicht laufen. Auf einmal geht das Ding durch die Decke. Du haust Songs raus und denkst, das Ding wird jetzt durch die Decke gehen und auf einmal nehmen die Leute den nicht an. Ich glaube, es ist so super, super schwer zu sagen. Ich glaube, es ist so, man muss einfach, wie ich es gerade gesagt habe, kontinuierlich am Ball bleiben, sich nicht irgendwie frusten lassen von Situationen. Ich glaube, bei den ganzen genannten Künstlern ist es auch manchmal dann so dieses, wenn mal was nicht läuft, dann von der Bildfläche verschwinden, dann irgendwie ein, zwei Jahre gar nichts machen, dann doch wiederkommen, dann wieder was machen und so. Ich glaube, das ist so, wenn man nicht kontinuierlich dabei ist, so, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und ich meine, denselben Fehler habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, so, dass ich kontinuierlich dann nicht released habe oder nicht am Ball geblieben bin oder dass mich Sachen gefrustet haben. Und das hat mich dann auch von dem sehr, sehr großen Erfolg abgehalten, dass ich dann so diesen einen Urknall hatte, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt schießt's durch, so, weil die Anerkennung, der Respekt ist ja immer da. Und ich glaube, das ist bei vielen genannten Künstlern auch der Fall. Aber es ist halt, ja, wie gesagt, einfach nur, dass die Leute kontinuierlich nicht sehen, da passiert was, da kommt was. Und ich glaube, dadurch wird dann auch das Business eingedämmt, das nach außen. Du weißt, online funktioniert alles nur noch mit irgendwelchen Algorithmen. Das heißt, du brauchst da einen Algorithmus, du brauchst da einen, da muss das funktionieren, da muss das gemacht werden. Das hängt halt alles, das sind alles so kleine Faktoren, die zusammenhängen.
Wenn du sagst, also Glück, ich stimme dir voll zu, dass Glück auch dazu gehört. Vor allem, ich muss auch, also ich habe auch, wenn ich mir Bones und Raff eine Retro-Perspektive nochmal zurückblick an das Album, kann ich mir nicht mehr ganz vorstellen, warum. Also ich finde, das ist nicht so krass gut gealtert zeitlich, aber damals, 2016, hat das super gut gepasst. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt immer da. Also, das kann, also solche Sachen kannst du dir teilweise einfach gar nicht aussuchen, weil wenn ich überlege, 2021 Dancehall, Deutschrap, eigentlich gar nicht.
Ja, es ist schon insgesamt immer ein schwieriges Thema. Du musst manchmal mit dem UFO direkt auf dem Punkt landen. Aber du hast jetzt so ein paar andere Sachen schon im Prinzip ziemlich gut bei anderen Schritten beschrieben und hast selber aber auch gesagt, als Künstler musst du mit der Zeit gehen. Das heißt, im Prinzip bist du, Jalil, voll selber verantwortlich dafür, wo du jetzt stehst, aber auch da, wo du in Zukunft stehen wirst.
Richtig, ja, 100%. Hundertprozentig. Ich meine, dadurch, dass ich auch mein eigenes Label bin und so, ist alles in meiner Hand. Und es liegt natürlich an mir. Alles liegt an mir. Die Musik liegt an mir, die Vermarktung liegt an mir, das Business liegt an mir, alles liegt an mir. Und das sind Dinge so, da lerne ich natürlich auch gerade in dem Business-Aspekt, in dem Vermarktungsaspekt und allem drum und dran. Musik, glaube ich, bin ich mittlerweile auf einem guten Level, dass ich meinen Sound habe, dass ich weiß, wo ich hin will, dass ich weiß, wo die nächsten Alben hin sollen. Und 100%. Aber ob die Leute das halt nach außen annehmen, das kann ich nicht beeinflussen am Ende. Weißt du, das ist ja das, was ich sage so. Ob ich jetzt den Song habe, der zur richtigen Zeit bei den Leuten ankommt, so. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, ich habe einen Song auf meinem Album, der heißt Mach keine Faxen. Der ist mit Maxwell und Yoshimitsu. Und das ist der heftigste Club-Song, glaube ich, der so seit einer Weile rausgekommen ist, aber die Clubs sind nicht offen wegen Corona. Das heißt, jeder, der den Song hört, sagt zu mir, boah, Alter, wenn die Clubs offen wären, der Song wird durch die Decke gehen. Und ich sage, ja, Bro, aber sie sind nicht offen. So, was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt nicht den Song irgendwie 2 Jahre rumliegen lassen, in der Hoffnung, dass irgendwann wieder ein Club aufmacht. Und dann ist der Sound auch schon nicht mehr so aktuell. Und das ist das, was ich meine. Du kannst bestimmte Sachen halt einfach nicht beeinflussen. Du musst halt einfach gucken, dass es passt, dass das Timing passt, dass so bestimmte Sachen halt einfach Hand in Hand gehen. Und ich meine, vielleicht, wer weiß, geht der Song trotzdem durch die Decke, durch, weiß ich nicht, TikTok oder sonst was. Vielleicht schnappen die den irgendwo anders auf und der Song läuft online irgendwie. Aber das ist halt das, was ich meine. Du kannst bestimmte Sachen nicht beeinflussen. Und wie man es auch gerade international sieht, so manche Alben, manche Künstler, manche Songs gehen auf einmal nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr viral, weil auf einmal irgendjemand den irgendwo postet oder bei TikTok reinmacht und auf einmal jeder auf den Zug aufspringt. Und das sind Sachen, die einfach nur Glück sind und die in dem Moment nicht beeinflussbar sind von dir selber, sondern die einfach so von außen passieren.
Jalil, jetzt aber, wo du gerade Clubmusik angesprochen hast, das kann ja auch nochmal ein neues Thema aufmachen, so die Frage so, für wen mache ich Musik? Machst du Musik für dich selbst oder machst du Musik für den Markt? Oder auch, also das sind solche Fragen, also die du dir ja auch stellen musst, weil wenn du willst, dass deine Musik erfolgreich wirst, musst du irgendwie schon gucken, dass du zumindest irgendwie einen Song hast mit einer Hook, die funktioniert, oder dass du dir irgendeinen Modus, also irgendjemanden Großes ranholst, der dann als Feature draufgelistet ist. Wie gehst du dazu? Also wie gehst du selbst an deine Musik ran?
Ich mache das, was ich gerne selber höre. Also die Musik, die ich mache, ist Musik, wo ich selber sage, ey geil, das würde ich feiern oder das würde ich mir im Auto jetzt 10-mal anhören oder so. Das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor. Wenn du Musik machst, wo du selber das Gefühl hast, das kann ich nicht hören, so, dann wird es auch kein anderer hören. Mhm. Und ich mache Musik, so, das gebe ich auch jedem Künstler immer als Tipp mit, von innen nach außen. Das heißt, ich mache das, was in mir drin ist, bringe ich nach außen, statt von außen nach innen. Weil viele machen den Fehler, dass sie sich von außen beeinflussen lassen und dann versuchen, die Musik nachzumachen und dann auf einmal klingen wie Rapper XY. Und das ist bei mir nicht der Fall. So, ich versuche, Musik nicht nur zu konsumieren, sondern mich davon so inspirieren zu lassen, aber selber dann von innen quasi meine Musik nach außen sprechen zu lassen. Und das ist die Art, wie ich Musik mache. Also ich habe da keine geheime Formel. Es ist nicht so, dass ich irgendwas höre und sage, das muss ich nachmachen oder so. Sondern wenn ich zum Beispiel Sachen feiere und sage, das ist ein geiler Sound, oder ist ein geiles Ding so, dann so wie Mach keine Faxen zum Beispiel, was so ein bisschen in die Musik, so diesen niederländischen Rap geht, so vom Sound her, und ich das zum Beispiel eine Zeit lang krass gefeiert habe, dann sage ich so, ey, ich hab Bock, mal so einen Song zu machen, und dann mache ich das einfach oder ähnliches so. Und wenn ich zum Beispiel jetzt auf meinem Album Songs habe wie Crime Pays, was so das Sample hat, was auch Nas bei New York State of Mind benutzt hat, und wir das halt einfach modern geil geflippt haben, so, dann sind das Sachen, die mich in der Vergangenheit, in der Kindheit inspiriert haben, die ich geil fand und die ich dann einfach so modern bringe. So. Und ich weiß, dass so 80% der Hörer die Musik wahrscheinlich nicht kennen werden und denken werden, hör, was ist das für ein cooles Sample. Aber für mich ist das so die alte Generation mit der neuen verbinden.
Da steckt noch eine andere Sache drin, die ich über die Jahre auch immer beobachte. Und da, vielleicht kannst du auch nochmal, dann schließen wir das Ding auch ab, aber so damit auch nochmal deine Meinung zu hören. Ich habe ganz oft auch so Künstler und Künstlerinnen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht der Sound, den sie in Anführungsstrichen authentisch verkörpern können, mhm, aber sie machen es, weil es offensichtlich die Musik sich gerade dahin bewegt.
Ja.
Sowas hast du auch wahrgenommen, links und rechts, ne? Dass es oft mal oder dass es mal so Situationen gab, wo der Voll. Sound nicht ganz zum Künstler gepasst hat?
Voll, ist mir selber auch schon passiert, dass ich Sachen gemacht habe, weil ich von außen mich habe beeinflussen lassen, weil ich dachte, okay, so wie ich vorhin gesagt habe, so wenn der Frust dann kommt, dass du das Gefühl hast, okay, ich muss jetzt irgendwie mit der Zeit gehen, was jetzt gerade im deutschen Rap populär ist, da muss ich auch Sachen machen, die in die Richtung gehen. Aber da habe ich mich als Künstler persönlich selber sehr krass verloren. Brauchte dann auch wieder so mein Gefühl zurückzukommen und zu sagen, okay, wohin möchte ich eigentlich? Und ja, das kann natürlich passieren, so dass man das als Künstler, dass man das macht und dass man sich da zu krass beeinflussen lässt. Aber es ist, glaube ich, der größte Fehler, den du als Künstler machen kannst. Ich glaube, du solltest immer das machen, wo du das Gefühl hast, das mag ich selber, das kommt vom Herzen, das ist authentisch für mich, damit kann ich mich verkörpern. Das passt zu mir als Mensch, das passt zu mir als Charakter. Ich glaube, wenn du die Formel so für dich knacken kannst und erstmal dich damit als Künstler auseinandersetzt, wer bin ich, dann kannst du quasi im Nachgang, glaube ich, auch nach außen gute Musik machen und die den Leuten auch verkaufen.
Ja. Das ist mein Gedanke. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, denn wir haben ja schon festgestellt, dass wir auch für dich der Durchbruch nie zu spät wird. Und ich musste ehrlicherweise gestehen, es gibt bei dir schon so einige Situationen in deiner Karriere, wo ich Songs gehört habe und gedacht habe, ey, warum eigentlich noch nicht? So, aber ich bin gespannt, wann es kommt und wann dann daraus die große Masse es auch versteht.
Ey, hundertprozentig. Einfach machen. Weißt du, einfach am Ball bleiben.
Okay. Ich glaube nämlich, für mich ist bei allem, was Künstler und Erfolg am Ende auch immer auszeichnet, und das ist dann ja fernab von jeder Marketingstrategie, ist einfach der Hunger des Künstlers, coole Mucke machen zu wollen. Und dieses ganz simple Element verpassen viele.
Und was du auch nicht vergessen darfst, ist, wie verkauft man den Erfolg nach außen? Also zum Beispiel so, ich bin selber ein bescheidener Typ, das heißt so jeden kleinen Erfolg, den ich habe oder alles, was ich mache oder so, hänge ich jetzt nicht überall an die große Glocke oder sonstiges, aber meine Streaming-Zahlen sind stabil, so ich habe keine schlechten Streaming-Zahlen, alles läuft, alles ist super. Aber nur weil ich das nach außen hin jetzt nicht jeden kleinen Step so krass vermarkte und verkaufe, was vielleicht auch mein Fehler ist, wirkt es dann für Leute so wie, ah, der ist nicht so erfolgreich oder der ist nicht so erfolgreich wie früher, weil so manche Songs von mir erfolgreicher sind als alte Songs von mir. Und so, das ist halt einfach das Ding so. Ich glaube, es ist halt einfach auch immer die Art, wie man Sachen verkauft.
Trotzdem warten wir noch auf diesen einen Song, damit wir dann auch nie ohne mein Team mäßig einen Sommer lang eine Jalil-Hymne hören. Und
ich hoffe es doch.
2025 machen dann die Clubs wieder auf.
Ja, Gott, oh Gott, schon noch einen schönen Downer hinten ran. Aber die These, Kuba, um sie vielleicht auch mal ganz kurz für die Leute nochmal zum Mitschreiben zu formulieren, heißt:
Für den Durchbruch ist es nie zu spät.
Und genau das könnt ihr jetzt mit uns diskutieren. Seht ihr das genauso? Wir haben euch viele Beispiele genannt. Wir haben so quasi mal ein bisschen Deutschrap auf links gecampt da für euch. Ich finde übrigens auch so ganz interessant, so Leute wie MC René, den die Jüngeren von euch nicht mehr kennen, aber die Älteren, der dann irgendwie ein Album 25 Jahre nach seinem Debütalbum macht und dazwischen einfach sich ganz oft verloren hat und jetzt in seiner Bubble und in der Szene, in der er ist, dafür so viel Props bekommt wie seit 25 Jahren nicht mehr, ist dann auch ein kleiner Durchbruch für ihn wieder.
Ja, voll. Und das meine ich ja, weißt du, das sind so, ich glaube, es ist halt einfach nur, das kannst du nicht beeinflussen. Dann gibt es auf einmal Leute, die den Namen von früher kennen und sagen, oh krass, den kenne ich noch oder ey geil, der kommt zurück, der hat dann auch noch so eine Fanbase oder Leute, die das dann einfach nur aus nostalgischen Gründen feiern. Und auf einmal hat er einen Erfolg, den er zum Beispiel so, weißt du, über die Jahre nicht hat. Es kann immer passieren. Ich glaube, es, wie gesagt, ist nie zu spät. Und wenn du einfach guckst und siehst, wie alt die Leute in Amerika mittlerweile sind, ein Jay-Z, ein Dr. Dre, oder zum Beispiel für mich ein perfektes Beispiel ist auch immer 2 Chainz, so wie alt 2 Chainz war, als er seinen ersten großen Durchbruch hat.
Weißt ja, das stimmt.
Der Typ war, wie alt war er damals? Ich weiß es persönlich
gar nicht. Ich glaube, 38 oder 39.
Ja, der war an den 40ern dran, genau.
Ja, an den 40ern dran. Wurde er dann, weißt du, das erste Mal mit Drake diesen krassen Song hatte und dann auch durch die Decke gegangen ist. Und das ist das, was ich meine. So, das ist nie zu spät. So, du kannst nie sagen, okay, du bist jetzt 35, hör mal auf zu rappen oder so, sondern weißt du, manchmal ist es einfach eine Sache, die sich dann irgendwann später ergibt und dann sitzt du da und denkst, boah, krass, Alter. Und 2 Chainz wird heute auch als einer der krassesten Rapper gefeiert in Amerika. Und jedes Mal, wenn der ein Album droppt, freuen sich die Leute. Und wie gesagt, so, der hat auch wahrscheinlich angefangen mit 15, 16 zu rappen und hat 25 Jahre Musik gemacht, bis er dann auf einmal durch die Decke gegangen ist und jeder gesagt hat, boah, 2 Chainz ist krass.
Ich bin mal gespannt, wie viele Nummer 1 Alben wir von King Orgasmus One noch in unserer gemeinsamen Zeit erleben werden. Das eine hat er jetzt, den Durchbruch hat er geschafft. Ihr könnt jetzt eure Meinung dazu uns schreiben, was ihr generell zur These denkt. Und ich finde auch alle deine Ausführungen sehr, sehr spannend dazu, Jalil. Deswegen gebt uns gerne Feedback darauf. Aber natürlich haben wir noch mehr hier, denn wir haben auch noch News der Woche. Und damit geht's jetzt weiter.
Mehr von mir wissen. Meine Fresse in die News. Ich will nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Kuba, fang du an. Ja, genau, Finger auf dich, let's go.
Finger auf mich. Ja, meine News kommt von Unique und Jamul. Die haben sich nämlich ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Im August ist ein Video geleakt worden, wo man Jamul in einem Club sieht, auf einem Konzert. Ich glaube, es war Burner Boy, wo er sich sehr unsensibel geäußert hat. Zwar hat er gesagt, so langweilig, nur Schwarze, alle schwarz, und dann wurde in die Crowd gefilmt und da waren lauter schwarze Menschen. Dieses Video ist nach außen gedrungen. Dafür hat sich Jamul einen heftigen Shitstorm eingefangen, hat zwischenzeitlich auch seine Kommentarspalten deaktiviert, das volle Programm. Muss man aber auch sagen, er hat sich nicht wirklich gut angestellt in seine erste, also es kam einmal so ein Entschuldigungspost raus, der kam, glaube ich, nicht so gut an, weil da auch die Kommentarspalte wieder zu war und da waren so 10, 15 ausgewählte Kommentare von seinen besten Freunden, die ihm seinen Support ausgesprochen haben. Das kam alles nicht so gut an. Dann ist es so ein bisschen, was ich vergessen habe zu sagen, das hat er natürlich auch sehr viel Reaktion bei RapperInnen ausgelöst, allen voran halt auch bei den persönlich Betroffenen. A2J hat sich dazu geäußert, Sugar, MMFK, Nura und auch zu guter Letzt Unique, die sich dann auch davon distanziert haben und auch von Jamul. Unique hatte damals nämlich in einer Story gesagt, ich bin menschlich und auch musikalisch übertrieben enttäuscht von diesem Künstler. Mit so einer Aussage ist es egal, ob es aus dem Kontext gerissen ist oder nicht. Ich will nicht wissen, was du vorher oder nachher gesagt hast, um auf so eine Aussage zu kommen. Weil die Aussage einfach ganz klar ist und die Aussage ist ganz klar eklig und scheiße. Genau, das war letztes Jahr. Letzte Woche gab es neue Entwicklungen und zwar hat Unique nochmal was in ihre Story gepostet. Anscheinend hat sie sich mit Jamul ausgesprochen und da möchte ich auch einmal zitieren. Haben uns ausgesprochen, das war sehr wichtig. Ich hasse es, Störgefühle zu haben und ich wurde davon erlöst. Einsicht ist der erste Schritt und die ist zu 100% bei mir angekommen. Ich fand es sehr gut und am Respekt dafür, dass er sich entschuldigt hat. Jeder macht Fehler, es geht nur nicht jeder damit hoch. Und wenn es passiert, hat man den Vorteil, daraus lernen zu können, während andere gleich scheiße bleiben.
Das heißt, bei den beiden scheint damit so ein Frieden gefunden zu sein. Aber, Jalil, erste Frage, du hast das ja damals auch mitbekommen, ne?
Ich habe mich auch dazu geäußert.
Wollte ich gerade sagen, ne? Wie war deine Reaktion damals und wie siehst du jetzt so eine Situation, wenn Unique quasi jetzt hier das erste Mal die Friedenspfeife raucht quasi?
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Guck mal, das Ding ist, an sich, ich habe Jamul auch öfter mal gesehen, auch kennengelernt und so. Und er war immer sehr respektvoll. Und das, was ich auch damals gesagt habe, ist so, wenn das deine Energie gegenüber schwarzen Menschen ist und dein Bild von denen, wieso hast du denn nicht denselben Vibe und die Energie, wenn du mich siehst? Also warum, weißt du, kommst du denn sehr respektvoll, sehr höflich mir gegenüber? Also warum bist du denn so ein Typ, der dann zu mir kommt, hey, yo, bro und bla und alles drum und dran? So, das hat mich halt so gewundert, weißt du? Und das hat mich halt enttäuscht, weil ich habe den als sehr lieben Jungen so wahrgenommen, sehr respektvoll, sehr höflich. Und ich hatte gar kein Problem so mit denen. Und dann habe ich das gesehen und das hat mich halt ein bisschen aufgeregt. Und jetzt kommen wir zu dem Fakt, ich verstehe, wenn Unique für sich persönlich das klären wollte, ist es schön und gut, wenn die beiden sich aussprechen könnten. Aber ich finde, mein Problem bei solchen Dingen ist immer, dass das zu schnell unter den Teppich gekehrt wird und vergessen wird. Und dass solche Dinge, wie ich es gerade schon gesagt habe, so, dann wird da ein Statement gesetzt, dann ist das Statement so halbherzig, dann wird wieder was gemacht, was wieder so halbherzig ist. Dann wird so 3 Monate unter den Teppich gekehrt. Nach 3 Monaten kommt man mit Musik zurück und dann ist irgendwie auf einmal wieder alles vergessen. Und da gibt's keine Nachhaltigkeit. Und das nervt mich so ein bisschen an der ganzen Thematik, dass die Leute da keine Nachhaltigkeit bringen und auch keine Nachhaltigkeit forciert wird. Und deswegen glaube ich auch nicht an diese Cancel Culture, weil die Leute dann kommen und sagen, ey, Cancel Culture, Jamule wird gecancelt, wir hören nie wieder Jamule. Der kommt dann nach 3 Monaten und alle hören ihn wieder. Und so menschlich persönlich gönne ich ihm, das soll er machen, was er will. Jeder soll Geld verdienen, jeder soll erfolgreich sein. Aber ich finde, mein persönlicher Aspekt ist, ich finde, er sollte sich mit der Thematik mehr auseinandersetzen oder immer noch ein bisschen mehr tun, um den Leuten auch das Gefühl zu geben oder auch Menschen wie mir das Gefühl zu geben, ey, ich habe das bereut und ich bin wirklich nicht so ein Typ und nicht so ein Charakter und ich versuche das nicht nur unter den Teppich zu kehren, sondern das ist wirklich was nicht in Ordnung war und das liegt mir am Herzen so, weil wenn wir uns jetzt die ganze Zeit dazu äußern, so, dann hast du wieder 800 Kommentare runter, wo die Leute schreiben, hört auf rumzuheulen oder Jamula hat sich jetzt entschuldigt, ist doch okay, ihr müsst jetzt ruhig sein, wo ich mir so denke, Alter, wer seid ihr, dass ihr entscheidet, ob ich ruhig bin oder nicht. Mhm. Ja, das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema, aber im Allgemeinen finde ich einfach, dass, wie gesagt, da einfach ein bisschen mehr passieren muss.
Das fasst schon alles ganz gut ineinander, weil genau wie du es beschrieben hast, du bestimmte Zeit dann auch immer Gras über Sachen wachsen lässt, wenn man nicht selber dafür sorgt, dass das immer wieder weggemäht wird. Und ich auch ein bisschen mehr an Positionierung erwartet hätte von Jamule und vielleicht auch Umfeld. Und wenn es dann nur eine klare Positionierung für vielleicht bestimmte karitative Zwecke ist oder irgendeinen anderen kulturellen Ansatz zu suchen, um wirklich noch ein bisschen deutlicher klarzumachen, worum es dann geht. Vielleicht passiert das, vielleicht ist das noch im Hintergrund. Bisher kriege ich davon nicht so mit und habe selber das gleiche Gefühl wie du, dass die Musik wieder da ist und jetzt wird sie wieder gehört. Mhm. Die gewisse Unbedarftheit in der ganzen Situation ist wahrscheinlich auch nicht ganz abzusprechen, aber ich habe da eine relativ geringe Toleranzgrenze, wenn ich mir denke, ey, und da sind wir wieder beim Ursprung, was wir hier heute schon den ganzen Tag hatten, so Hip-Hop und Rap, wo kommt die ganze Kram eigentlich her? Und wenn das nur einen Funken in deinem Kopf hast, dann kann das, darf das, wird das nicht passieren, weil dann dieser tiefste Respekt für die kulturellen Wurzeln einfach da sein muss. Und der ist nicht da. Und der ist an vielen Stellen nicht da. Und da habe ich immer so meine Sorgen, dass das verloren geht und dann da auch, wie du schon sagst, nicht richtig hier nochmal vielleicht seine Nachhaltigkeit bekommt.
Ja, aber das Problem ist, das Land hier ist so mit Rassismus gegenüber Schwarzen und was ist rassistisch und so weiter und so fort, ist die Geschichte und die Historie nicht so verbunden, dass die Leute das hier gar nicht so wirklich nachempfinden können und die Leute halt, sage ich mal, anders damit umgehen. Also das merkst du auch in der Rap-Szene. Wie oft gab es solche Ausrutscher, wie oft gab es solche Dinge? Und am Ende des Tages wird das dann immer so gedreht, dass die schwarzen Künstler alle heulen und dass die schwarzen Künstler alle auf einen Zug aufspringen wollen oder dass die schwarzen Künstler alle das und das machen oder sonstiges, weil sie sich zu etwas äußern, wo sie sagen, ey, da fühlen wir uns so diskriminiert oder ähnliches. Und wie du es gerade schon sagst, so, wenn du einfach mal guckst, woher die Musik kommt, wenn das ein Künstler in Amerika machen würde, der wäre schon Dings, der wäre im Zeugenschutzprogramm wie 6ix9ine. Weißt du, ich meine, das ist so.
Definitiv. Und ich glaube, das ist bei dem ehrlich gesagt auch ganz gut, dass er im Zeugenschutzprogramm ist, aus vielen Gründen.
Und ja, das ist halt das Problem so. Und solange das hier nicht passiert, ich meine, hier sind die Kulturen anders, hier sind andere Kulturen größer. Ich glaube, wenn das hier ein Künstler gegenüber zum Beispiel Arabern, Türken oder Kurden oder so machen würde, dann hätte er dasselbe Problem wie in Amerika, dass er sich dann wahrscheinlich vor einer sehr großen Gruppierung verstecken müsste. Und ja, wie gesagt, so, wenn wir das aber machen oder wenn sich dann Schwarze mobilisieren und dann zur Gewalt aufrufen, dann sind das wieder die Wilden, die sich alle nicht benehmen können und sich an irgendwas hochziehen wollen. Wobei es halt, wie gesagt, dieselbe Reaktion wäre, wie wenn du es gegenüber anderen Kulturen machen würdest und anderen Herkünften. Und deswegen finde ich das halt, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ich meine, man muss da mittlerweile ein bisschen anders einfach rangehen. Ich glaube, die Leute kapieren es langsam. Gott sei Dank, durch diese ganze Corona-Geschichte sind sehr viele Woke-Bubbles entstanden, wo die Leute sich mit sehr vielen Themen auseinandersetzen und versuchen, viel mehr zu verstehen und viel mehr auch passiert. Und ich glaube, dass wir so nach und nach, dass so das ausgedünnt wird, dass die Leute sich bestimmte Sachen rausnehmen können ohne Konsequenzen. Die Frage ist halt immer nur, wie lange die Nachhaltigkeit da ist.
Ja, aber das beschreibst du schon ganz gut. Ich kann vieles von dem einfach auch unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Nichtsdestotrotz wird's, deswegen haben wir es auch mit reingenommen, spannend zu sehen, was sich da entwickelt. Und Unique hat hier jetzt halt öffentlich ein Statement gesetzt, dass von ihrer Seite so ein bisschen Deckel auf der Sache ist. Wir werden im Auge behalten, wie es weitergeht. Aber es ist uns auch trotzdem wichtig, auch wenn diese Botschaft, wie du schon gesagt hast, jetzt auch schon ein halbes Jahr halt eher ist, Kuba. Mhm. Genau deshalb, was du gesagt hast, Jalil, dass wir es trotzdem immer wieder rausholen, um nochmal kurz darüber klarzumachen, dass diese Sache halt nicht vergessen werden darf.
Toll, cool.
Ich habe auch eine News, die ist dann, hier geht es um Cash. Wer ist eigentlich der reichste Rapper des Landes, weiß man das? Oder?
Boah, müsste Capitan, ja, war Sido?
Doch, oder? Irgendwo da, ne? Und dann
mehr Geld als Sido.
Und dann wäre halt noch die Frage der Hautfarbe die nächste, die man dazu stellen muss. Wir gehen aber dafür in die USA, denn Kanye West ist nach einem einer News der letzten Woche jetzt angeblich auf dem Weg, muss man da ja zu sagen, der reichste Schwarze der USA, der Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Also er soll es werden, aufgrund der Werte, die ihm angesetzt werden. Da redet man von 6,6 Milliarden, die sich aus natürlich verschiedensten Dingen zusammensetzen. Wenn man, und das ist so das Lustige daran, wenn man die Summe hört, erstmal, Jalil, die klingt ziemlich absurd hoch, oder?
Voll, Voll. Aber ich glaube, die wurde auch schon dementiert, ne? Von Forbes, habe ich irgendwie gelesen.
Ja, genau, weil eigentlich steht er nur bei 1, irgendwas, nur 1,8 Milliarden. die Rechte am Musikkatalog sollen wohl nur 110 Millionen sein oder so. Da siehst du, alles nicht so. Der soll vor ein paar Jahren noch Schulden gehabt haben, über 50 Millionen. Also eigentlich kann das alles nicht stimmen. Aber der Sneaker-Hype mit Adidas, dem er jetzt ja schon auch seit 8 Jahren nachgeht, ein Yeezy nach dem anderen. Und ich kann an dieser Stelle stolz erzählen, ich habe nie in meinem Leben jeweils einen Yeezy gehabt oder gekauft. Also ich bin nicht Teil von dem...
Alter, das ist aber ein bequemer Schuh.
Ja, ich weiß, Alter.
Super bequemer Schuh, Alter.
Weißt ich du noch,
auch ein paar...
Ja, als wir über die im Viertel gedreht haben, weißt du, da haben wir uns auch da genau über Yeezys unterhalten und ich laufe auf jeden Fall meinen Jordans rum. High Train geht an mir vorbei. Aber, und genau da soll offensichtlich das Geld drin sein. So oder so. Also heißt es, dass er irgendwann vielleicht auf diese Summe kommt. Robert F. Smith ist übrigens der immer noch der reichste Schwarze mit 6 Milliarden. Aber allein die Theorie dahinter, was für ein Gefühl gibt dir das als Rapper, wenn du siehst, in den USA gibt es Rapper, die machen Billions of Dollars?
Dass wir noch weit davon entfernt sind. Das Gefühl gibt es mir auf jeden Fall, Alter. Das ist vor ein paar Jahren. Das war ein paar Jahre dauernd. Aber ich freue mich, ist doch cool. Weißt du, ich meine, wenn die Kultur da drüben so funktioniert und das so angenommen wird, ich glaube, so alles, was da drüben funktioniert, ich meine, man muss auch sagen, das Land fungiert sowieso ganz anders mit Geld. In Amerika funktioniert Geld ganz anders, deswegen sind die Summen da auch ganz anders. Aber es ist gut zu sehen, dass es jemanden wie Kanye gibt, der auch einfach Türen öffnet, der auch einfach sagt, ey, guck mal, ich mache meine Sneaker, ich mache Klamotten, ich mache dies, ich mache das, ich werde damit reich, ich zeige den Brands, dass wir Geld verdienen können, dass in Rap-Musik Geld drinsteckt. Weil ich glaube, das nimmt auch so wiederum die Scheu in anderen Ländern irgendwann, dass die Leute und die Konzerne halt sagen, okay, weißt du was, wir sind interessiert an Rap-Kultur in anderen Ländern. Und auch wenn wir dem jetzt keine 1 Milliarde geben, damit er mit uns eine Kollabo macht, aber vielleicht geben wir denen eine kleinere Summe und wir gucken einfach, dass das funktioniert und gucken, dass wir es da auch cool machen. Und ich glaube, so solche Dinge sind immer coole Sachen und coole Türöffner. Und ich meine, so Kanye, der ist einfach, ja, muss man sagen, der ist einfach so zwischen Genie und Wahnsinn als Typ. Und ich meine, ich kann mich auch daran
erinnern. Sehr viel Wahnsinn.
Und ich kann mich daran erinnern, was du auch gerade gesagt hast, so dass der zum Beispiel damals insolvent schon fast war und Schulden hatte. Und ich weiß noch, wie der getweetet hat und Leute angebettet hat nach Geld und gesagt hat, ey, wenn mir der und der Geld leihen würde, ich könnte damit das und das Vermögen machen und so weiter und so fort. Und das ist nicht mal lange her. So, der hat das wirklich öffentlich bei Twitter so geschrieben. Und dass du den Typen jetzt siehst, der so 1,5 Milliarden hat und auf dem Weg zu 6 Milliarden ist, das ist schon krass. Das zeigt dir einfach so, weißt du, dass so ein Typ an seine Vision geglaubt hat, der 50 Millionen Schulden hatte, gesagt hat, egal, ich gebe nicht auf, ich ziehe trotzdem durch. Und der Teil der Geschichte ist für mich viel krasser als alles andere. Das heißt, jemand in so einem Loch stecken kann. Ich meine, wir drehen teilweise hier schon mit unseren deutschen Köpfen durch, wenn wir 10.000 Euro Schulden haben. Und so ein Typ rennt dann mit 50 Millionen Schulden rum und sagt, ich glaube trotzdem an mich und hat dann 1,5 Milliarden plus ein paar Jahre später.
Weißt du, was ich meine? Also, American Dream. Lustiger Funfact, er hat ja auch in seinem ganzen Wahnsinn, wie Kuba es eben richtig beschrieben hat, Wahnsinn, wo er da seine Verträge rausgehauen hat und da für glaube ich, 48 Stunden lang Twitter demoliert hat, unter anderem ja auch rausgehauen, ey Puma, lasst mich mal ran, dann mache ich euch auch zu einer coolen Marke. Ihr seid eine Scheißmarke. Und jetzt, Funfact, Adidas stellt Puma zum Verkauf. Das heißt, Reebok, gar nicht Puma, sondern Reebok, glaube ich. Ich muss jetzt aufpassen, dass es nichts falsch ist. Ich glaube,
Reebok gehört auf jeden Fall zu Adidas.
Ja, genau, Reebok wird gerade verkauft. Fun Fact wäre es, wenn jetzt er zum Beispiel statt Puma Reebok übernimmt und die zur nächsten großen Marke macht, dann ist er schneller bei den 10 Milliarden als bei den 5. Weil bei dem ganzen Wahnsinn, und ich glaube, das ist ein Typ, der sich und sein Leben aufgibt für die Kunst und die Kultur, ist ihm das zuzutrauen.
Ich glaube, guck mal, der Typ ist aber auch so mittlerweile, dass der so groß ist. Ich glaube, vieles kommt gar nicht mehr von ihm. Ich glaube, der hat am Ende des Tages einfach nur Leute, die für ihn arbeiten und der vieles absegnet und sagt, das ist cool, das ist nicht cool oder in die Richtung will ich gehen oder sonstiges. Und ich glaube, der ist mittlerweile auf so einem Level, dass der so eine Marke wie Reebok zum Beispiel nehmen kann, da Leute einstellt, sagt, mach das, ich stecke meinen Namen dahinter, dann geht das eh durch die Decke und das einfach macht. So, ich glaube, der ist mittlerweile so groß, dass der einfach nur noch sein Name ist eine Brand, ist wie Jordan und sowas. Weißt du, was ich meine? Es ist so, ist mittlerweile eine Brand, so Jordan sitzt auch nicht da und entwirft jeden Jordan-Schuh, sondern er sitzt am Ende da und sagt einfach nur, ja, nein, ja, will ich nicht, gib mir mein Geld. Und ich glaube, Kanye ist auch mittlerweile auf dem Level, weißt du?
Ich würde mir freuen, wenn Tinker Hatfield das, den einen oder anderen Jordan mal wieder designen würde, aber das ist ein anderes Thema.
Boah, der ist eh das, der Genie. Ja, das habe ich auch letztens mit jemandem drüber geredet. Ich schaue so krass, wie der Typ in den 80ern Schuhe gemacht hat, die bis heute zeitlos sind.
Ja.
Also der hat einfach Schuhe gemacht, die wir heute noch tragen.
Mein ganzer scheiß Schrank ist voll damit. wir haben immer noch eine Rubrik und wir sind sehr lang, also weil das Gespräch mit dir macht so viel Spaß gerade, deswegen verlieren wir unsere anderen Kategorien ein bisschen aus den Augen. Wir jetzt machen das jetzt im Schnelldurchlauf. Kuba hat wieder eine Handvoll News mitgebracht und die musst du jetzt wirklich, ich möchte nicht, dass du jetzt abliest, ich meine, die muss jetzt wirklich im Schnelldurchlauf durchgehen. Und wenn uns was dazu einfällt, dann sagen wir was dazu, Jalil.
Jo. Okay, dann fange ich an. Drake ist mit seiner Scary Hours EP auf Platz 1, 2 und 3 der Charts gelandet.
Da kann ich nur den Move nachmachen, den er gemacht hat. Zack, 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 fade away, tschick. Und dann hier, sag schnell,
Steph Curry
Dreier, ne? 1, 2, 3.
Einfach
Maschine. Genau.
Hip-Hop bei den Oscars. Kategorie bester Kurzfilm. Da sind Joey Badass als Protagonist und P. Diddy als Produzent gelistet. Der Film heißt, weiß ich gerade nicht. Ah nee, doch, Two Distant Strangers heißt er. Genau, und ist für einen Oscar nominiert.
Das ist ganz interessant, weil es so geht quasi um Polizeikontrollen. Ne? Also ist schon ein hochbrisantes Thema, dass du quasi jeden Tag die gleichen Polizeikontrollen erleiden musst. So, ich bin gespannt drauf. Ich hoffe, dass sie einen Oscar kriegen dafür.
Ja, erstmal den Film gucken, ne? Aber klingt auf jeden Fall interessant.
Per se Oscar.
Also nur ein Kurzfilm, ne?
Hast du gesagt? Kurzfilm. Ja, ist ein Kurzfilm.
Die, meinst du, kriegen wir zeitlich hin? Die 30 Minuten haben wir Zeit. Können wir uns mal angucken.
Dann HBO produziert mit Offset eine Castingshow für Streetwear-Design.
Oh, das...
Ist das Content für euch?
Kommt, ja, ernsthaft, oder?
HBO, eine Serie für Streetwear-Design.
Ja, guck mal, da geht's doch schon da los. In den USA sind schon so, wir haben ja noch nicht mal die Rapper-Casting-Serie in Deutschrap und die sind jetzt schon bei Streetwear-Design.
Schon bei Streetwear, ja. Hier kommen Rapper nicht mehr in Filme rein oder in Serien, Alter, nur so 4 Blogs und das war's dann auch schon wieder.
Ja.
Und,
Hör ich da Schauspielerambitionen bei dir raus? Möchtest du einen Tatort übernehmen?
Immer, sofort. Will ich sofort machen, aber... ja, generell, der Markt muss in Deutschland auch wachsen. Also, dass Rapper hier mehr in Filme und so reingebracht werden und dass man da auch so ein bisschen was macht. Ich finde so Martell und so zum Beispiel machen da schon mal einen guten Job. Mhm. Der hat so seinen Weg gefunden im Schauspielbereich. Aber ich finde, da geht noch viel mehr. Da geht viel, viel mehr. Und ich glaube, es ist auch gerade so zeitgemäß, ist auch einfach cool. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst. So, die Filme werden hier immer so als Dulli-Filme gemacht oder so Pseudokomödien mit so dummem Humor und so, wo ich mir so denke, Alter, man muss, weißt du, das, was ich vorhin gesagt habe, dass man Rap nicht ernst nimmt und dann packt man Rapper an Filme und macht dann so lächerliche Hip-Hop-Filme, die kein Mensch sehen will. So, die keiner aus der Hip-Hop-Szene sich anguckt und sagt, ja, Mann, das ist mein 8 Mile. So, da sind wir weit von entfernt.
Aber dass Rapper hier und da den einen Money-Move machen, das hast du auch mit in die News gepackt. Also es entstehen doch Dinge, ne, Kuba?
Was für eine Überleitung, Nico. Denn Ralph Kamora und The Crates machen Big Moves. Neuen Studiokomplex wollen die aufbauen. Und im selben Zug werden sogar auch noch neue Kopfhörer auf den Markt gebracht. Und die Kosten fürs Studio belaufen sich auf rund 1 Million Euro.
Heißen die Dinger dann Beats by Ralph eigentlich? Wir wissen es nicht, ne?
Wir wissen es nicht. Gucken. Aber scheint wohl mit...
Beats by Crates,
genau. Oh, wäre logischer, ich Idiot. So, aber eine hast du noch?
Ja, eine kurze, letzte, schöne News habe ich auch noch für euch. Sius 0,9 Album ist letzte Woche Gold gegangen. Nach 5 Jahren ist tatsächlich das erste AON-Album, welches Goldstatus erreicht hat.
Krass.
Das wäre wirklich krass. Hätte ich nicht gedacht.
Geiles Album.
Ich bin ja immer noch ein großer Fan von 415 von Ratar damals, als das rausgekommen ist, dieses im Knast aufgenommene Album, was ich damals auch zu den Alben meines Jahres mit, ich glaube, Top 3 oder sowas hatte, woraufhin mir die Kommentare original meinten so, ja, haben sie eingekauft und sowas alles. Und jetzt baut er sein Goldman Tower da.
Ja, gestört.
Naja, das nur am Rande. Hast du schon Gold, Silber, Platin gesammelt irgendwo? Ich sehe bei dir im Hintergrund keine Scheiben hängen, aber...
Nee, noch nicht, aber...
Leute, es wird Zeit.
Wir sind dran.
Geht in die Streams, Alter.
Wir machen.
Voller Tatendrang und plane das Release. Warte das Release ab. Bro, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir läuft so sehr, das nächste Release wird R&B.
Wir haben natürlich auch noch Releases der Woche, die beide auch keinen Goldstatus bisher erreicht haben. So viel kann ich schon mal erzählen. Wir lieben hier mal die Künstler, die so ein bisschen weiter unter dem Radar auftauchen. Wen hast du ausgesucht, Kuba?
Ich habe mir die Bonnerin DP ausgesucht, die am Freitag ihr Album rausgebracht hat, und habe mir als Song der Woche ihr Intro aus dem Album rausgezogen. Ein Schritt heißt das, kam am Freitag nochmal als Video raus. Wie du gerade schon gesagt hast, keine goldene Schallplatte an der Wand, aber ich finde, sie hätte jetzt schon einen verdient. DP hat mich so krass überzeugt in den letzten Monaten. So eine krasse Attitüde, geile Flows, die Beats sind richtig Classic Shit, also wirklich, Digga, prädestiniert dafür, dass du dich ins Auto setzt, bei Sonnenschein einfach mal die Boxen laufen lässt. Also tatsächlich, ich habe letzte Woche vorab einmal reingehört und ich glaube, beim dritten Song hatte ich zum ersten Mal seit Jahren Gänsehaut von einem Beat. Hatte ich lange nicht mehr und wollte auf jeden Fall DP auf jeden Fall nochmal dicke Props geben. Also es ist also echt krass. Und Nico, du weißt ja, ich bin ja ein großer Straßenrap-Liebhaber. Aber ich glaube, es braucht schon so ein bisschen was, um mich irgendwie nochmal neu mal zu überraschen. Und am Ende des Tages macht sie gar nicht so viel anders wie immer. Es ist halt immer noch Straßenrap, aber keine Ahnung, sie flowt so gut. Es ist einfach nur geil. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, wenn ich.
Ja, ich meine, ich muss sie mal ausprobieren. Hast du sie schon mal gehört? Hast du die P mitgekriegt, Jalil?
Leider noch gar nicht, nee. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch voll im Albumprozess jetzt die letzten
Wochen. Die Ausreden zählen jetzt. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber dann hör sie dir mal an, weil es ist nämlich interessant, was er nämlich beschreibt, ist, die Beats sind halt wirklich, die 90er haben angerufen und wollen ihre Sounds wieder haben, aber in Fresh. So, das macht wirklich Spaß. Das heißt, es triggert natürlich auch sofort mein Herz. Sie selber hat aber so eine krasse Attitude und so eine Delivery auf diesen Dinger drauf, dass du, es macht einfach Spaß, hier zuzuhören. Also, echt gut gemeint. Hör dir sie unbedingt mal an. So, die wird dir, glaube ich, also ich bin mir ehrlicherweise ziemlich sicher, die wird dir auch gefallen. Bei meiner, den würde ich dir auch mal empfehlen, weil das eine tolle andere Richtung ist nämlich Slowy. Slowy ist ein Rapper aus Hamburg, den kennt auch wahrscheinlich nur der Untergrund wirklich. Ist ein, der mit 12 Wins zusammen quasi schon so 2-3 Releases, ich glaube 2 Alben waren es, schon zusammen gemacht haben. Das ist typischer Hamburger Untergrund-Sound, auch sehr boom-bap-lastig früher. Und damit dann die Graffiti, aus der Graffiti-Szene, also wirklich so Hip-Hop. Und der hat jetzt einen Song rausgebracht von einem Produzenten, der heißt Nico, schöne Grüße an der Stelle. Das ist Drill Sound. Und da kommt halt ein Hamburger Untergrund-Rapper, der bisher eigentlich sehr viel auf Boom-Bap unterwegs war und verkörpert auf diesem Drill-Sound voll authentisch sich und seine Persönlichkeit, weil er sagt inhaltlich nichts viel anderes. Ist immer noch der kalte Typ aus Hamburg, der Graffiti-Botschaft hat. Aber, und das ist vielleicht das, was die Brücke zu dir ist, Jalil, ich finde es so krass zu lernen, gerade wie Drill, also zeigt, dass es nicht nur monoton die gleiche Snare da oben ist oder was das ist, sondern dass es auch unheimlich vielfältig sein kann und die Typen nochmal ganz anders herausarbeitet, als man es vielleicht auf anderen Sounds gedacht hätte.
Ja, voll. Ich meine, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen zum Beispiel UK-Drill und US-Drill und so und Chicago-Drill. Also es ist ja alles so nochmal ein ganz eigener Sound. Wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann sieht man auch, dass da voll die Unterschiede sind. Aber wenn man das dann so oberflächlich hört, dann wird man das gar nicht peilen. Aber da gibt es definitiv super, super viel Vielfältigkeit und super viele Sachen, die man da machen kann. Ob es ein Heady One ist oder ob du einen Dutch Valley nimmst oder ob du jetzt, wie gesagt, einen Pop Smoke nennst, den jeder hört. So, das sind alles komplett unterschiedliche Künstler. Und ich glaube, das kommt hier auch noch an mit dem Drill, also diese breite Fläche von Stilen.
Dazu schöne Grüße. Ich war letzte Woche mit Arte Tracks unterwegs, hab eine kleine Reportage über Drill gemacht. Ich habe mich mit CJ, mit Digga D, mit Gazo und aus Deutschland mit Prettyface Carpi unterhalten und so ein bisschen Drill quasi aus allen Facetten mal versucht, so ein bisschen zu beleuchten. Es wird lustig. Kommt demnächst, aber ich möchte euch mal Slowy und Kalt empfehlen. Okay. Letzte Aufgabe, die wir im Stammtisch immer haben, ist die Hausaufgabe.
Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut. Und Hausaufgaben. Keine Hausaufgabe, musst du irgendwelche deutschen Spasten machen.
Und du musst dich gleich vorbereiten, denn du musst uns welche geben. Wir müssen kurz vorher unsere aber nochmal abarbeiten. Pass mal auf. Du fängst mal an, weil die Hausaufgaben kommen von Shogun von vor 2 Wochen und der hatte sich auch in der Reihenfolge etwas gedacht. Und deshalb fangen wir mit deiner mal an.
Ja, ich habe nämlich jetzt auch endlich verstanden, was Shogun damals mit dem großen Ganzen gemeint hat. Denn,
das große Ganze.
Mein Song war Minden-Slang von Italo Reno und Germany.
Italo Reno.
Italo Reno. Gern das geschehen. Sagt ihr, ich habe sie davor noch nicht gehört. Deswegen spricht schon wahrscheinlich für sich. Auf jeden Fall Italo Reno.
Ja.
Und Germany ist eine deutsche Hip-Hop-Formation aus Minden gewesen. NRW, falls jemand nicht so gut in Geografie ist. Genau, bestehend aus
City Home, City of Curse übrigens.
Genau, bestehend aus Enrico Di Ventura und Dennis Lindahl. Die gründen 1996 die Gruppe Der Clan, waren damals noch zu dritt mit Lord Scan und haben im Zuge dessen auch ein Album rausgebracht und über Put the Needle to the Records, über das Aachener Hip-Hop-Label, haben die da ein paar Sachen gedroppt. Und genau, nach der Auflösung von Der Clan signed Curse die beiden auf seinem Label, alles Real Records. Und genau, jetzt kommen wir zum Song. Der heißt Minden Slang und ist quasi ja der Prototyp, würde ich sagen, für deine Hausaufgabe gewesen, Nico. Denn,
ja, da erzähle ich gleich zu. Erzähl du erstmal, was da los ist.
Ja, denn in diesem Song wird Kauderwelsch gesprochen. Also man versteht, man versteht gar nicht so viel, denn es wird sehr viel Slang benutzt. Genau.
Wusstest du nicht, was ein Butcher ist?
Ich wusste davor nicht, was ein Butcher ist. Nee.
Und zwar weißt du, was ein Butcher ist, Jalil?
Nee, auch nicht.
Ja, das ist ein Bummler. Zwar,
ja. Die Butchersprache.
Ganz lustig, ein Bewohner der oberen Mindener Altstadt, das ist ein Butcher. Und so geht es in diesem ganzen Song ab. Das ist schon total lustig. Ich habe mir den auch nochmal hier vorher angehört, vor der Aufzeichnung. Das ist Hinterhofjargon.
Am Ende ist es halt mehr oder weniger ein Wörterbuch als Song. So. Also das steht ja auch bei uns in der Recherche. Butchersprache ist halt so eine nachgewiesene Sondersprache gewesen, die knapp 900 Wörter umfasst. Und genau darum ging es halt in diesem Song. Ich kann mal ein bisschen ein paar Zitate raushauen. Teuer ist Kutsch, will ich einen Chum, will ich einen Kuss. Meine Jungs nenne ich Cousins, alle anderen Hachi, Bedi und Klons. Jek und Jek ist Dui, 1 und 1 ist 2, Stille Peng ist Knast.
Stille Peng ist Knast, finde ich ja ehrlicherweise am besten. Aber damit, um das vielleicht aber kurz euch nochmal abzuholen, ich weiß nicht, ob du den Clan noch kennst, Jalil. Das ist so 2000er, so NRW-Sound, das ist noch so ein bisschen die Generation davor. Aber das war schon alles recht wild und rau auch, obwohl es aus Minden gekommen ist, in Anführungsstrichen. Aber da steckt die Wurzel von Shogun, dem Rapper-Produzenten, der ursprünglich auch daherkommt und deshalb uns das mit auf den Weg geben wollte, um damit dann meine Hausaufgabe einzuleiten, die jeder wahrscheinlich kennt hier in der Runde. Nämlich, ich hatte Hinterhofjargon von Chelo und Abdi. Das Album ist ein Classic. Und dieser Song ist halt auch wirklich ein Classic, weil er, und jetzt kommt es nämlich, Abdi, aka Oberstudienrat, uns damals quasi Begriffe beigebracht hat, dem Otto-Normalverbraucher. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, als die über das Album so die Slangs, die man von der Straße kannte, quasi in Deutschrap und damit auch Thomas und Tina mit in ihre damals noch MP3-Player gespielt hat?
Voll. Ich kann mich voll daran erinnern. Das Traurige ist aber, dass ich mich eher so daran erinnern kann, dass die Leute sich darüber eher so chauffiert haben so und sagten, okay, was sind das denn für Jungs, so auch Haftbefehl und so und dieses, wenn du dann Leute, die gar nicht so Deutschrap gehört hast, die dann auf einmal gesagt haben, hey, ich höre Haftbefehl, weil ich finde den lustig oder ich höre Chill und Abdi und ich finde den lustig und ich das so einerseits geil fand, weil die Jungs so eine breite Masse angesprochen haben und das so größer gemacht haben, aber andererseits auch gecheckt habe, dass die Leute gar nicht peilen, wie ernst es eigentlich ist und was die Jungs da für Slangs und so auspacken und dass das alles eigentlich so vor der Straßenjargon ist und trotzdem fand ich es krass, also als die Jungs damals kamen, die haben einfach alle einen eigenen Stil gehabt und ich fand das übergeil, so auch aus Frankfurt einfach die Welle, die da kam und die ganzen Künstler und so, war einfach unfassbar krass.
Ja, es ist wirklich, also ich muss auch sagen, natürlich ist Haftbefehl damit noch, würde ich sagen, ein Tick größer und lauter geworden durch so Babo, das dann auch Jugendtor des Jahres geworden ist. Aber man darf immer nicht den Anführungsstrichen Wert von Chelo Abdi in dieser Konstellation unterschätzen, die ja schon mit Mietwagentape damit angefangen haben und ich glaube fast, also mindestens 50% der Gründeranteile an der Oberstudienrat GmbH, also den Straßenjargon nach Deutsche bringen quasi, gehört denen auf jeden Fall. Weil
ja, und vor allem, was sie auch jetzt über die Jahre einfach aufgebaut haben, dass sie Olix Session, Nemo, weißt du, bei sich auf dem Label haben, so, weißt du, was ich meine, das sind einfach so, die haben sehr, sehr viel für Deutschrap gemacht, auch mit dem Nemo und dem Olix und so, weißt du, was ich meine, das darf man alles nicht vergessen, so, und die Jungs selber auch, dass die sich so von dem Ego so zurückstecken können und ihren Künstlern so eine krasse Plattform geboten haben und alles drum und dran und man, die sind dann einfach krasse, krasse Typen.
Ja. Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass Chelo Abdi und Haftbefehl eigentlich so mit die wichtigsten Straßenrapper der 10er Jahre waren, weil wenn ich mir jetzt noch überlege, Kringo, Hasan K, SLS, die ganze Musik ist für mich eigentlich nur eine konsequente Weiterentführung von dem, was sie damals gemacht haben. All diese ganzen Slang hätten die das damals nicht gemacht. Ich glaube, wäre das heute nicht so groß, wie es heute ist.
Und führt halt dazu, dass Hans und Franz, um Abdi zu zitieren, halt auch mit Begriffen wie Tijara oder Huli Mini Kurats oder so durch die Gegend laufen und die ganze Zeit der Meinung sind, sie kommen auch aus der Verborgen. Tausche das Viertel deiner Großstadt aus, kannst du an dieser Stelle machen. Wie heißt die bei dir? Bei dir ist es die Thermometersiedlung, ne? Oder?
Thermometersiedlung, ja.
Ja, genau. Aber so oder so eine schöne Hausaufgabe gewesen, die ich hier bekommen habe. Und ehrlicherweise, ich war auch in Frankfurt gerade, habe mit denen gedreht, zwei Sachen, war auch ganz lustig. Ich kriege immer wieder so einen Flash darauf, wenn ich durch Frankfurt gehe, dann denke ich immer an diesen Sound. Jetzt bin ich aber gespannt, denn du hattest die Aufgabe, uns Hausaufgaben mitzugeben. Wir brauchen einen Song, der älter ist als 2005, damit der junge Kuba was lernt, und einen, der jünger ist als 2005, damit ich eventuell Wissenslücken noch auffrischen kann oder es abfeiere, wenn ich es kenne. Was hast du mitgebracht?
Okay, ich habe für Kuba von Styles P, I'm a Rough Rider.
Nice.
Ganz brutaler Beat, ganz krasser Song, feier ich extrem. Ist für mich so auch klassischer The Lox-Sound einfach. Und ich glaube, so für mich ist das eine Gruppe, die so voll underrated ist, die nie den Respekt gekriegt hat, den sie verdient hat irgendwie. Ich finde The Lox lyrisch überkrass, überkrass. Und Styles P und Jadakiss in der Combo E.
Das ist, da wird's nämlich geil. Ich muss da rein, weil du bist Rapper. Du bist Rapper. Und ey, ich würde sagen, in meinem Leben, alle, die rund um die 2000er irgendwo da Mucke gemacht haben, 99,9% der Rapper, die ich kenne, sagen, Styles P und Jadakiss sind einfach mit die krassesten.
Sind die auch. Sind die.
Das ist so geil. Und der Erfolg sagt halt, ja, es war auch gut, aber es war nicht die krasse. Das ist total geil.
Aber das meine ich, die sind innerhalb der Szene, haben die mehr Respekt gekriegt als außerhalb der Szene.
Ja.
Aber die Typen sind einfach, man, die sind einfach unfassbar krass gewesen, wie die gerappt haben, was die gemacht haben, auch generell deren Parts immer on point. Jadakiss, unfassbar lyrisch, so, der ist immer on point gewesen. Bis heute, finde ich. Der hat heute auch noch auf dem Tape mit Fabulous zum Beispiel, hat er auch noch ein paar krasse Dinger rausgehauen, so. Also der Typ ist wirklich, also ist so Legende.
Die Stimmen sind halt auch einfach. Beide Stimmen sind krass unique. Wir haben schon die Hälfte der Hausaufgaben für Kuba jetzt gemacht. Ich hoffe, er hat mitgeschrieben.
Danke, Jungs.
Was kriege ich dann mit auf die Reise?
Was du hundertprozentig schon kennst, die habe ich Nipsey Hussle, Double Up gegeben.
Aber das ist geil, weil da können wir ein bisschen geile Geschichte von dem Typen erzählen, der postum jetzt quasi Caps an den Mann bringt, wofür Leute kiloweise Schlange stehen, um die unbedingt an dem Shop kaufen zu wollen, weil es jetzt total wichtig ist, aber vorher nicht.
Ja,
voll. Welchen Song hast du gesagt von ihm?
Double Up.
Double Up, okay, cool. Es sind sehr gute Hausaufgaben auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, das war ein sehr, sehr toller Besuch von dir. Hat echt richtig viel Spaß gemacht.
Ja, voll. Nice, danke euch.
Ich glaube, das war's, Kuba, ne? Oder haben wir irgendwas vergessen auf meiner Liste? Nee, ne?
Nee, außer nochmal betonen, wie geil es mit Jalil war. Da habe ich nichts anderes mehr
hinzuzufügen. Und dann ist jetzt deine letzte Aufgabe, deine Botschaft. Was hast du noch auf dem Herzen? Was müssen die Leute noch von dir mitkriegen auf dem Weg?
Mein Album Reset ist am 26.03. erschienen. Kauft mein Album, streamt mein Album, hört rein, wenn ihr Rap haben wollt, von alten Sounds bis neuen Sounds. Ich habe das erste Mal noch einen sehr, sehr heftigen Song gegen Polizeigewalt und Rassismus gemacht auf dem Album, der sehr, sehr wichtig, glaube ich, ist und der definitiv ein bisschen was bewegen wird. Ja, und sonst ist es sehr vielfältig. Hört auf jeden Fall rein.
Dieses Album, wir haben ja Montag aufgezeichnet, ihr hört es jetzt mindestens Dienstag, das heißt, es kommt jetzt am Freitag und ich habe schon mal reinhören dürfen und ich kann euch bestätigen, ihr solltet es euch auf jeden Fall mal anhören. Und vielleicht kommen wir damit auch einen Schritt näher an all das, worüber wir heute gesprochen haben. Yes. Danke, Jalil. Das war mir eine Freude, Alter. Das war mir eine Ehre. Danke, Kuba, und euch allen. Gerne. Bis, und das ist jetzt die wichtige Info, darf ich am Ende nicht vergessen, bis in, oh Gott, ich glaube sogar 3 Wochen, denn wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir werden nächste Woche eine kleine Pause machen, weil ich nicht da bin. Dann machen wir eine kleine Pause, weil Ostern ist. Und dann kommen wir mit einem kleinen bisschen geupdateten Stammtisch ab, ich glaube, 12.04., 13.04. Irgendwo da wieder auf euch zu. Solange, gebt uns bitte Feedback auf die Sendung, auch Ideen, die ihr habt, tauscht euch mit uns aus, wir freuen uns drauf. Und bis dahin habt ihr das Album von Jalil dann auch schon 20 Mal durchgehört oder 50 Mal oder 100 Mal und dann werden der Streaming-Rekorde gebrochen.
Hoffentlich.
Jetzt endgültig, tschüss Leute, macht's gut, bis zur nächsten Sendung. Ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich sitz auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.